ARD. In Brandenburg an der Havel verschwindet ein Kind. Der Junge ist 12 Jahre alt. 3 Tage später sitzt ein Mann mit seiner Ehefrau am Frühstückstisch. Sie liest ihm die Vermisstenanzeige aus der Zeitung vor, Wort für Wort. "Denkst du vielleicht, ich war's?", fragt der Mann daraufhin. "Das habe ich doch gar nicht gesagt", erwidert sie. Danach sprechen die beiden nie wieder über den vermissten Jungen. Bis plötzlich die Polizei vor der Tür steht.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Moderator und Autor der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und mehr davon gibt's in der ARD Audiothek.
Unsere Folge heute ist, das hatten wir schon angekündigt, eine ganz besondere.
Genau.
Es ist die 100. Folge von Im Visier. Danke, dass Sie uns seit fast 5 Jahren so gespannt folgen.
Ja, und unsere Arbeit offenbar sehr ernst nehmen. Das sieht man an den vielen wertschätzenden Kommentaren und Hinweisen, die uns erreichen. Wir sind Ihnen nicht egal. Das merkt man auch an den kritischen Hinweisen, die uns natürlich auch erreichen. Und in diesem Sinne gerne weiter so.
In vielen unserer Episoden stehen die Täter im Mittelpunkt. Was war ihr Motiv? Was hat sie angetrieben? Und vor allem, wie konnten die Ermittler sie am Ende fassen? Wer oft weniger zu Wort kommt, das sind die Angehörigen der Opfer, die Eltern und die Geschwister.
Und das hat auch Gründe, denn oft sind sie durch dieses schwere Verbrechen und dem Verlust eines geliebten Menschen einfach so sehr davon mitgenommen, dass sie gar nicht darüber reden können oder wollen. Doch in unserer Geschichte heute ist das anders.
Und deshalb haben wir uns genau diesen Fall heute für unsere Jubiläumsfolge ausgesucht. Ein Verbrechen, das über 30 Jahre zurückliegt, aber bis heute alle berührt, die damit zu tun hatten. Die Eltern, die Geschwister und auch die Ermittler. Es geht um den Tod eines 12 Jahre alten Jungen aus Brandenburg an der Havel, der auf wirklich grausame Weise umgebracht wurde. Das schon mal als Warnung vorweg.
Wir reden heute mit der Mutter des Jungen. Und zwar darüber, wie es ist, sein Kind zu verlieren. Und das auf so furchtbare Weise, wie Sie noch hören werden. Wir reden natürlich auch über die Schwierigkeit, mit diesem Verlust weiterzuleben. Noch dazu, weil Ronny, so heißt der Junge, von einem Mann umgebracht wurde, der eigentlich gar nicht hätte in Freiheit sein dürfen. Was ist da schiefgelaufen?
Und das heißt, na klar, werden wir heute auch über den Täter reden, aber der Fokus, der ist ein anderer. An der Stelle nur so viel. Dieter W. ist ein mehrfach vorbestrafter und verurteilter Sexualtäter, der nach Verbüßung seiner Haftstrafe 1991 eigentlich im Maßregelvollzug untergebracht werden sollte, also in einem gut gesicherten psychiatrischen Krankenhaus.
Da war er auch, allerdings nur für ein Jahr. Und schon während dieser Zeit konnte er sich frei in der Stadt Brandenburg an der Havel bewegen. Wäre der Tod von Ronny also womöglich zu verhindern gewesen? Das ist eine spekulative Frage. Aber genau diese Frage stellt sich immer wieder bei Tätern wie Dieter W.
Genau, wie geht man mit solchen Menschen um? Ab wann stellen sie keine Gefahr mehr dar für die Gesellschaft? Und wer übernimmt die Verantwortung, wenn sie nach ihrer Entlassung entgegen aller Prognosen wieder straffällig werden?
Die Psychologin Caroline Klemke musste sich in der Vergangenheit oft diese Frage stellen, denn sie hat Männer wie Dieter W. begutachtet und auch therapiert. Auch mit ihr werden wir heute sprechen.
Und wir reden ebenfalls mit dem inzwischen pensionierten Kriminalkommissar Gerhard Schmicke, für den unser Fall heute der aufwühlendste und tragischste Fall in seinem gesamten Berufsleben war. Auch ihn werden Sie heute bei uns im Podcast kennenlernen.
Zur Geschichte um den Mordfall Ronny P. gibt es auch eine Fernsehreportage, einen Täteropferpolizei extra. Die finden Sie in der ARD-Mediathek. Der Sommer 1992. Es ist der dritte seit dem Fall der Mauer. Und die Ostdeutschen reisen in Länder, die für sie vor kurzem noch unerreichbar waren.
Genau, Italien, Griechenland, Spanien, so heißen die Sehnsuchtsorte im Juli und im August 1992. Kannst du dich noch an den Sommerhit des Jahres 92 erinnern?
Nee, nicht sofort, aber ich habe es natürlich nachgeschaut. Es ist It's My Life von Dr. Alban. Das dudelte vermutlich in jedem Radio. Auch bei denen übrigens, die nicht in diese weite Welt fahren konnten, sondern Ferien auf Balkonien gemacht haben.
So wie die Familie von Ronny P. Sie wohnte damals in Brandenburg an der Havel, also in der Stadt Brandenburg, umgeben von Wäldern und Seen. Für Ronny und seine Freunde ein riesiger Abenteuerspielplatz direkt vor der Haustür.
Und der Tag, der alles im Leben von Marina P. und ihrer Familie verändern sollte, das war der 22. Juli 1992. Das ist ein Mittwoch gewesen. Für Marina P. der erste Arbeitstag in einer neuen Firma. Für Ronny, ihrem Sohn, ein Ferientag mit der Clique. Meistens spielten sie Fußball, aber seit einigen Wochen fuhren sie lieber mit einem alten Moped, das einem aus der Clique gehörte, auf einem stillgelegten Fahrschulgelände herum.
Und genau dort hatte Ronny noch vor Beginn der großen Ferien Dieter W. zum ersten Mal getroffen. Er hat die Jungs dort angesprochen und ihnen erstmal erklärt, dass sie in ihrem Alter noch gar nicht Moped fahren dürfen. Und außerdem wäre ihr altes Moped überhaupt nicht fahrtauglich. Doch dann macht er ihnen ein Angebot. Sie könnten ja auf seinem Moped üben. Er würde ihnen zeigen, wie es geht.
Na klar, das ist für so einen Zwölfjährigen die Erfüllung der schönsten Träume.
Klar, aber in diesem Fall auch der Anfang einer furchtbaren Tragödie, von der damals natürlich noch niemand etwas ahnte.
Wir gehen jetzt auf den 22. Juli. Ronny verlässt an diesem Tag am Vormittag das Haus. Seine Mutter sieht ihn fröhlich und voller Vorfreude zum Treffpunkt mit seinen Freunden laufen. Es ist der letzte Blick auf ihren Sohn. Am Abend wird sie nämlich vergeblich auf seine Rückkehr warten.
Er sollte ja um 6 Uhr nach Hause kommen. Ja, er kam um 6 Uhr nicht. Na gut, manchmal kam er immer etwas verspätet. So eine halbe Stunde. Dann kommt die Wut hoch. Warum kommt der nicht, ja? Oh, dem werde ich was erzählen, weil der schon wieder zu spät kommt. Ja, und dann kommt Wut und Angst dazu. Beides mischt sich. Zum Schluss ist nur noch die Angst da.
Die Eltern von Ronny tun jetzt das, was vermutlich alle Eltern in so einer Situation machen würden. Sie rufen Verwandte und Bekannte an, sie klingeln an den Türen der Freunde von Ronny. Sie suchen die Straßen ab und die Plätze, auf denen ihr Sohn normalerweise gespielt hat. Alles ohne Erfolg.
Dann setzt sich der Vater ins Auto und fährt durch dieses nächtliche Brandenburg. Er schaut einfach nach, er sucht, aber er findet nichts. Nirgends gibt es eine Spur von Ronny.
Inzwischen ist es weit nach Mitternacht. Jetzt fahren die Eltern zum Polizeirevier in der Magdeburger Straße und melden ihren Sohn als vermisst. Für solche Fälle sind damals die Kriminalkommissare Thomas Krumm und Gerd Schmicker zuständig. Wir sprechen heute mit Gerd Schmicker.
In der Regel ist es so, wenn Kinder oder Jugendliche verschwinden oder als vermisst gemeldet werden, dass die nach 1-2 Tagen selbstständig nach Hause kommen. Bei dem Ronny war es so, dass es vom Zeitpunkt seines Verschwindens an keine einzige Hinweise gab, wo er sich aufhalten könnte. Und da muss man schon in Betracht ziehen, dass er möglicherweise durch eine unbekannte Person irgendwo festgehalten wird und eingesperrt ist. Und die schlimmste Sache ist eben nur, dass er ein Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Und das war bis dahin absolut noch nicht klar.
An Schlaf ist für die Eltern in dieser Nacht nicht zu denken. Immer wieder stellen sie sich die Frage, was ist mit ihrem Sohn passiert? Trotzdem geht Marina P. am nächsten Tag zur Arbeit. Sie hat ja einen neuen Job. Die Kollegen versuchen sie aber zu beruhigen. Ach, der ist nur weggelaufen, heißt es da. Das kommt in dem Alter häufiger schon mal vor. Doch Marina P. fühlt, dass es bei ihrem Sohn anders ist.
Schon am nächsten Morgen, am 23. Juli, beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Polizeihubschrauber fliegen über die Stadt Brandenburg und die Umgebung, Hundestaffeln und Suchmannschaften durchkämmen die Wälder.
2 Tage nach dem Verschwinden des Jungen tauchen erste Hinweise auf, und zwar zu einer unbekannten männlichen Person, die Manfred heißen soll und Ronny zum Mopedfahren eingeladen hat.
Auch die Öffentlichkeit wird informiert. Regionale Zeitungen berichten über den vermissten Fall, immer verbunden mit der Hoffnung auf weitere Hinweise, auf eine Spur, die zu Ronny führt.
Deshalb nehmen die Kommissare aus Brandenburg Kontakt zu ihren Kollegen in Sachsen-Anhalt auf. Denn dort waren vor kurzem zwei Jungen, ungefähr im Alter von Ronny, entführt worden. Tage später wurden sie im niedersächsischen Celle tot aufgefunden. Und der Täter, der die Kinder in sein Auto gelockt haben soll, war noch immer nicht gefasst.
Doch der Verdacht, dieser Täter könnte auch für das Verschwinden von Ronny verantwortlich sein, stellt sich schnell als sogenannte Fehlspur heraus. Nichts dran, die Suche geht also weiter. Für die Eltern von Ronny eine albtraumhafte Zeit des Wartens und des Hoffens, dass ihr Kind noch lebt.
Dann kann man nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich nicht geschlafen habe. Ich glaube, das sind 2-3 Tage gewesen. Zum Schluss fällt man einfach um und der Körper macht schlapp. Das ist, ich weiß nicht, wie man das irgendwie jemandem beibringen kann, was man da durchmacht.
Dazu kommt die Sorge um die Familie. Ronny hat noch eine ältere Schwester und einen kleinen Bruder. Wie gehen Sie mit diesem Drama um, mit der Ungewissheit und der Angst?
Meine Tochter war ja nun schon 14. Die ist ähnlich wie ich, die macht alles mit sich alleine aus. Mein Jüngster, da hatte ich eine ganz, ganz liebe Kollegin, die sofort reagiert hat. Die hat ihr gesagt, ich nehme den Kleinen, es sind Sommerferien und wir fahren Boot oder machen Unternehmungen. Die hat sozusagen den Jungen ferngehalten von allem.
Doch dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Es gibt Post. Post von Ronny.
4 Tage nach Ronnys Verschwinden entdeckt Marina P. im Briefkasten ihres Hauses einen Brief. Doch im Treppenflur beginnt sie zu lesen.
Liebe Mama, es ist schon bereits 23.45 Uhr und ich möchte dir ein paar nette Zeilen schreiben. Da ich ein Moped geklaut habe, habe ich mir nicht nach Hause getraut. Ich bin mit meinem Kumpel nach Berlin gefahren und ich werde bei ihm wohnen. Er ist sehr nett und ich kann machen, was ich will.
Mein Herz ist, es klopfte wie doll und verrückt. Im ersten Moment dachte man ja, es ist wirklich ein Brief von meinem Sohn. Aber da standen viele Sachen drin, die hätte er nie geschrieben. Beziehungsweise die Schriftart war ja gar nicht die von meinem Jungen.
Ich war mit meinem Kumpel am Freitag in Potsdam-Stadt und fand eine Brandenburger Zeitung am Bahnhof und dort werde ich gesucht. Keine Polizei, sonst komme ich gar nicht nach Hause und bleibe für immer weg.
Den Eltern ist schnell klar, dass dieser Brief unmöglich von ihrem Sohn sein konnte. Aber wer hat ihn dann geschrieben? Und was bedeutet das alles? Lebt Ronny? Und wenn ja, wo könnte er sich denn aufhalten nach all diesen Tagen? Er hatte ja schließlich an diesem 22. Juli nur kurze Hosen an, ein T-Shirt und Badelatschen.
Die Eltern gehen mit dem Brief sofort zur Polizei und dort kommt er direkt in die Hände von Kriminalkommissar Gerhard Schmicker.
Dieser Brief, der hat uns ein ganz bisschen weitergebracht. Und zwar war auffällig gewesen erstmal die Anschrift. Da hat bloß Familie P. gestanden. Ich meine, als Sohn weiß ich, wie mein Vater oder meine Mutter mit Vornamen heißen. Die zweite Sache ist die, dass der Brief oder die Schreibweise des Verfassers nicht einem 12-jährigen Jungen entspricht. Weiterhin hatte der Ronny Rechtschreibschwierigkeiten und dieser Brief war fast fehlerfrei.
Nach dem Auftauchen dieses Briefes werden die Ermittlungen noch einmal verstärkt. Jetzt ist offensichtlich, dem Jungen ist etwas passiert. Familie, Nachbarn und Freunde von Ronny werden noch einmal befragt von den Kommissaren. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Detail, das ihnen zunächst nicht so wichtig erschienen ist, jetzt aber entscheidend sein kann.
Gerd Schmickers Arbeitstage haben damals kein Ende. Eigentlich kommt er nur noch zum Duschen nach Hause. Der Fall beschäftigt ihn mehr als andere, weil er selbst eine kleine Tochter hat. Der Gedanke, es könnte auch sein Kind sein, das da gesucht wird, lässt ihn an seine physischen und auch psychischen Grenzen gehen.
Und es gibt etwas, was die Ermittlungen noch zusätzlich erschwert, denn es ist Urlaubszeit. Und 3 Tage nach Ronnys Verschwinden, also am 25. Juli 1992, beginnen dann auch noch die Olympischen Spiele in Barcelona. Die Deutschen hängen also an ihren Fernsehgeräten. Zum ersten Mal seit vielen Jahren tritt nämlich Deutschland wieder mit einer gesamtdeutschen Mannschaft an. Da rückt der Vermisstenfall ein bisschen in den Hintergrund.
Und so haben Gerd Schmicker und seine Kollegen trotz einiger neuer Hinweise zum Aussehen des Mopedfahrers, trotz der Veröffentlichung einer Zeichnung seines Gesichts, das Gefühl, sie jagen einem Phantom hinterher. Auch Marina P. hat von diesem mysteriösen Unbekannten gehört.
Wir haben es im Nachhinein durch ein paar Jungs erfahren, dass da ein Mann war und mit einem Moped. Und der wollte ihn unbedingt das Mopedfahren beibringen. Aber er darf das nicht zu Hause erzählen, weil es ja mit 12 Jahren noch nicht erlaubt ist, Moped zu fahren. Und diesbezüglich hat er auch nichts erzählt.
Seit mehr als 10 Tagen gibt es jetzt kein Lebenszeichen mehr von Ronny. Und auch dieser ominöse Mopedfahrer ist nirgendwo aufgetaucht.
Doch dann kommt der 3. August 1992, ein Montag. Dieser Tag bringt die Wende im vermissten Fall Ronny P. Um 2 Uhr morgens werden die Kommissare Schmicker und Krumm zu einem Einbruch in ein Kinderdorf gerufen, nicht weit entfernt vom Polizeirevier. Wie sich herausstellt, sind die Täter 2 Jungen, 2 Dauerausreißer und nur wenig älter als Ronny.
Es gehört inzwischen zur Routine der Kommissare, dass sie jeden Jugendlichen, mit denen sie Kontakt haben, auch nach Ronny P. und diesem unbekannten Mopedfahrer fragen.
Und tatsächlich, die beiden kennen Ronny P. und auch den Mann, der mit dem Moped unterwegs ist und Kinder anspricht. Aber der würde nicht Manfred heißen, sondern Dieter. Und er ist angeblich in der Landesklinik Brandenburg in Behandlung.
Die Landesklinik ist das größte psychiatrisch-neurologische Fachkrankenhaus im Land Brandenburg. Auch eine Station für den Maßregelvollzug gibt es dort. Und genau dort stellt sich Folgendes heraus.
Dass in der Landesklinik in Brandenburg eine männliche Person behandelt wird, auf den die Personenbeschreibung zutrifft. Also das heißt, dass er mit dem Moped zur Behandlung kommt, ein Integralhemd trägt, eine Tasche bei sich hat, tätowiert ist und dort eben regelmäßig auftaucht.
Und plötzlich hat das lange gesuchte Phantom einen Namen, Dieter W. Und es gibt auch eine Adresse, an der man ihn vielleicht finden kann. Und dann erfahren die Kommissare weitere Details, die bei ihnen sämtliche Alarmglocken schrillen lassen.
Es wurde auch mitgeteilt, dass er eine Haftstrafe verbüßt hat wegen sexuellen Missbrauch von Kindern und versuchten Mord. Er wurde vorzeitig außer Haft entlassen, aber dafür in die geschlossene Abteilung oder Anstalt eingewiesen und zur Behandlung. Und zu diesem Zeitpunkt, jetzt zum 3. August 1992 hin, hatte er Therapieurlaub.
Nach Auskunft des Pflegers wurde dieser Dieter W. am 22. Juli 1992 aus dem Maßregelvollzug entlassen. Also genau an dem Tag, an dem Ronny P. verschwand. Der nächste Termin zur Arztvorstellung ist erst für den 10. August vorgesehen.
Und es wurde auch klar, Dieter W. hat ein langes Vorstrafenregister, das finden die Ermittler schnell heraus. Sein Beuteschema immer wieder Jungen im Alter von Ronny. Die Vorfälle reichen zurück bis in die 70er Jahre. Da war Dieter W. gerade 16 Jahre alt, also fast selbst noch ein Kind.
Angeklagt wurde er dann wegen schwerer Nötigung zu sexuellen Handlungen und mehrfachen sexuellen Missbrauchs. Zur Einschüchterung seiner Opfer benutzte er ein Messer und verletzte sie damit auch. In seinen sexuellen Fantasien quälte er die Jungen aufs Schlimmste. Er stellte sich vor, ihnen den Penis abzuschneiden oder den Kopf sogar abzusägen. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte ihm eine sadistisch-perverse Triebstörung.
Das sind alles Taten und Fantasien jenseits unseres Vorstellungsvermögens und dennoch leben Menschen wie Dieter W. unter uns. Wie können wir mit ihnen umgehen? Ist so eine Störung überhaupt behandelbar?
Die Psychologin Caroline Klemke hat viele solcher Täter begutachtet. Zu ihren Aufgaben gehört dann auch, eine Prognose zu erstellen.
Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu und Theorien dazu, ob das heilbar ist oder nicht. Es ist sicherlich linderbar, würde ich sagen. dass das plötzlich ganz weg gewesen sein soll. Das finde ich sehr unwahrscheinlich und zeigt sich ja dann auch in seinem Verhalten. Er hat ja schon, während er noch untergebracht war, wieder sexuellen Kontakt zu Jungen gesucht.
Tatsächlich, in der Tat nahm Dieter W. in der Landesklinik sexuelle Kontakte zu zwei Jugendlichen auf, die dort ebenfalls untergebracht waren. Warum die Begutachtung von Dieter W. trotz der Vorstrafen, trotz der vielen Rückfälle und trotz des Alters, er war erst Mitte 30, positiv ausfiel, ist schwer nachvollziehbar.
Ein Grund für diese positive Prognose könnte eine junge Frau gewesen sein, die Dieter W. im Sommer 1991 während eines Freigangs kennengelernt hatte. Sabine S., sie ist 5 Jahre jünger als er, geschieden und hat einen kleinen Sohn. Im Sommer 1991 suchte sie mit einem Aushang, so wörtlich, nach einer männlichen Person zwecks Bekanntschaft.
Und wer hat sich gemeldet?
Dieter W.
Richtig, Dieter W.
Aber gleich bei seinen ersten Treffen mit ihr offenbarte er, dass er Patient in der Landesklinik Brandenburg sei und 12 Jahre auch im Gefängnis gesessen hätte, und zwar wegen versuchten Mordes. Den genauen Grund dafür, den verschweigt er. Stattdessen erfindet er einen im Alkoholrausch begangenen Angriff auf einen anderen Mann.
Und Sabine S.? Sie glaubt ihm. Sie empfindet Dieter W. als sympathisch und ehrlich. Und sie glaubt ihm auch, dass er jetzt ein neues Leben beginnen will, ohne Gewalt und ohne Straftaten. Ein Jahr später heiraten die beiden sogar. Sabine hat offenbar keine Ahnung davon, wer da an ihrer Seite lebt.
Das ist von seiner Geschichte her jemand, dessen Rückfallgefahr grundsätzlich erhöht ist. Aber auf der einen Seite steht das Recht der Person auf Freiheit und Selbstbestimmung und auf der anderen Seite steht das Recht der Gesellschaft, vor Menschen geschützt zu werden, die eine Störung aufweisen, die sie gefährlich macht. Und dafür gibt es keine, am Ende gibt es dafür keine gute Lösung.
Nach dem Telefonat mit der Landesklinik Brandenburg machen sich die Ermittler sofort auf die Suche nach Dieter W. Anlaufpunkt Nummer 1, die Anschrift, die von der Klinik genannt wurde. Doch dort treffen sie niemanden an. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Die Jungen, die sie am frühen Morgen vernommen hatten, hatten ausgesagt, dass Dieter W. noch eine Laube hat. Und zwar in der Gartensparte Harmonie. Und dorthin fahren die beiden Kommissare jetzt.
Ja, und diese Gartensparte liegt zwischen Bahngleisen und einem Kanal am Rande von Brandenburg an der Havel. Weil die Beschreibung der beiden Jungen aber so vage ist, können die Kommissare die Parzelle von Dieter W. erstmal nicht finden.
Doch dann haben sie Glück. Zwei Kleingärtner erinnern sich, dass auf der Parzelle 55 vor genau 6 Wochen Polterabend gefeiert wurde.
Und Dieter W. hatte vor 6 Wochen geheiratet.
Richtig.
Das würde passen.
Richtig. Doch die Tür zur Parzelle 55 ist verschlossen. Alles wirkt verlassen. Doch am Nachmittag fahren sie ein zweites Mal zur Laubenkolonie und jetzt entdecken sie auf der Parzelle 55 einen Mann, der im Garten arbeitet. Ist das Dieter W.? Und hat er wirklich etwas mit dem vermissten Jungen zu tun?
Haben wir angesprochen. Erst hat er das ja nicht mitgekriegt. Jedenfalls ein bisschen lauter gesprochen und da ist er dann auf einmal richtig hochgeschreckt. Und haben wir uns vorgestellt, wer wir sind, von der Polizei und so, ob wir ihn mal sprechen können. Und gleich auf dem Weg hin zu ihm hat er auf uns einen sehr nervösen Eindruck gemacht. Also auf jeden Fall hatten wir so das Gefühl, dass er so denkt, naja, jetzt haben sie mich.
Als sie sich die Gartenlaube von Dieter W. anschauen, fallen den Kommissaren einige Pornohefte auf, in denen es ausschließlich um Sex unter Männern geht. Ansonsten können sie aber erstmal nichts weiter Verdächtiges feststellen.
Jedenfalls haben wir dann gefragt, ob er bereit wäre, uns mit in seine Wohnung zu nehmen. Und ja, können wir machen, kein Problem.
Für die beiden Ermittler fühlt sich das so an, als wäre Dieter W. erleichtert, dass man den Garten doch so schnell wieder verlässt. Und ihr Gefühl stimmt. Warum? Das wird sich noch am gleichen Abend zeigen. In der Wohnung von Dieter W. interessieren sich die Kommissare für die Sachen, die Dieter W. beim Mopedfahren trägt. Integralhelm, Lederjacke, Jeanshosen und eine schwarze Umhängetasche. Alles entspricht der Beschreibung der beiden Jungen, die Schmicker und Krumm am Morgen vernommen hatten.
Beim Rausgehen entdeckt Kommissar Schmicker dann einen handgeschriebenen Zettel, und zwar auf dem Küchentisch. Und er stutzt.
Und die Handschrift kam uns bekannt vor. Und da waren wir uns schon so gut wie sicher, nicht hundertprozentig, muss ich dazu sagen, dass er was mit dem Verschwinden des Jungen zu tun hat.
Es ist die Summe der Indizien. Es sind diese Vorstrafen und Verurteilungen von Dieter W., die ihn verdächtig machen. Die Ermittler nehmen ihn jetzt wegen Verdachts der Kindesentführung und Freiheitsberaubung vorläufig fest. Noch von unterwegs informieren sie ihren damaligen Chef Norbert Langerwisch.
Als die dann anriefen, ja, da konnte man dann nur noch sagen, so, jetzt nähert sich das ganze Ding der Klärung. Da gingen wir immer noch von einem Sexualdelikt aus und dachten immer noch, der wird schon noch irgendwo sein, wer weiß, wo er den hat. Aber da wurde es dann klarer und dann haben sie den ja auch nicht mehr losgelassen. Also dann waren sie ja permanent an dem dran, an dem Täter und sind ihm ja auch nicht mehr von der Seite gewichen, sage ich jetzt mal. Und dann wird auch die Vernehmung intensiver.
Ja, die beginnt um 17 Uhr und zunächst ganz unverfänglich. Ob er ein Moped hätte, wollen die Kommissare von Dieter W. wissen und ob er im Bereich des Gördenwaldes Kinder angesprochen hätte, um mit ihnen Moped zu fahren. Zum Beispiel Ronny P., der seit dem 22. Juli vermisst wird.
Dieter W. stellt sich aber erstmal völlig unwissend. Er leugnet, räumt dann aber auch wieder ein, dass er tatsächlich Jugendliche zum Mopedfahren getroffen hätte. Dann kommt der Kommissar Gerd Schmicker auf diesen 22. Juli 1992 zu sprechen und fragt Dieter W., was er denn an diesem Tag gemacht hätte.
Da hat man dann richtig gemerkt, er war auf immer erleichtert und hat gesagt, da war ich in Kleinkreuz gewesen zur Fahrschule und habe auf dem LKW gesessen und konnte auch erstmal ein Beleg vorführen. Ja, da haben wir auch schon gedacht, naja, ein gutes Alibi.
Aber die Kommissare lassen nicht locker. Sie konfrontieren Dieter W. mit den Aussagen der Jugendlichen, die ihn am 22. Juli gegen Mittag im Bereich des Gördenwalds mit seinem Moped gesehen haben.
Wieder gibt Dieter W. nur das zu, was durch Zeugenaussagen belegbar ist. Und er erklärt, ja, er wäre nun doch am 22. Juli gegen Mittag im Gördenwäldchen gewesen. Und ja, da war auch einer, der mit ihm gefahren sei. Aber den habe er dann an einer Brücke abgesetzt und ihm sogar einen Fahrschein gegeben, damit der Junge dann mit der Straßenbahn nach Hause fahren könne.
Schmicker und Krumm fragen den Verdächtigen jetzt, ob er bereit ist, die Strecke, die er angeblich mit Ronny zurückgelegt hat, mit ihnen gemeinsam nochmal abzufahren. Und er antwortet, na klar, ich zeige Ihnen die Stelle, wo er bei mir aufgestiegen ist und wo ich ihn wieder abgesetzt habe.
Es ist mittlerweile 20 Uhr, als die Kommissare gemeinsam mit Dieter W. im Auto das Polizeirevier verlassen. Und Dieter W. lotst sie dann durch die abendlichen Straßen von Brandenburg. Was versprechen sich die Kommissare damals von dieser Rekonstruktion?
Wir wollten auf jeden Fall wissen, wo der Junge ist. Und den Umständen entsprechend war es, ob er tot ist oder was, das wussten wir nicht. Aber wir wollten wissen, wo er ist.
Während der Fahrt im Auto reden die Ermittler weiter mit Dieter W. und sagen ihm ganz freundlich, er hätte doch nur darauf gewartet, dass sie kommen und jetzt seien sie da. Alle sehen, wie nervös er sei. Also, wo ist der Junge?
Doch Dieter W. behauptet weiter, Ronny sei an einer Brücke von ihm abgesetzt worden. Die Kommissare erhöhen da den Druck und fragen immer eindringlicher. Und dann plötzlich passiert etwas gegen 21.30 Uhr. Dieter W. erzählt völlig zusammenhanglos, dass er ja vor kurzem geheiratet habe und seine Frau das alles nicht verstehen wird. Außerdem wäre er erschöpft.
Und dann sagt er dann auf einmal, er kann nicht mehr, er hat Hunger und Durst, er will was trinken und essen. Und dann sagt er uns, wo der Junge ist. Und da kann man sagen, haben wir den Glauben daran verloren, dass der Junge noch lebt.
Die beiden Kommissare fahren mit Dieter W. zurück ins Revier. Dabei spricht er die ganze Zeit über seine Frau. Immer wieder erklärt er, dass er sie liebt und nicht weiß, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Doch wenn sie jetzt erfährt, was passiert sei, dann würde sie sich scheiden lassen.
Als die Ermittler weiter hartnäckig nach dem Jungen fragen und wissen wollen, wo er ist, sagt Dieter W. auf einmal, da, wo sie mich hergeholt haben, im Garten.
Es ist schon dunkel, als sie erneut diesen Garten in der Laubenkolonie Harmonie erreichen. Um überhaupt irgendetwas sehen zu können, schalten die Kommissare die Taschenlampen ein. Dieter W. erzählt, dass es in der Laube passiert wäre. Er weiß aber nicht wie. Plötzlich hätte der Junge nichts mehr gesagt. Da hätte er einen Schreck gekriegt und hätte ihn dann verbuddelt.
Wo denn aber? Wo genau wollen Schmicke und Krumm jetzt wissen? Doch auf das, was sie dann zu hören bekommen und zu sehen, sind sie nicht gefasst.
Als wir im Garten gewesen sind, hat er denn gezeigt, links neben der Laube liegt der Kopf. Und hinter der Ecke, wo der Toilettenhäuschen stand, der Körper. Das Einzige, was er dazu gesagt hat, dass er den Kopf mit dem Baumsäger abgetrennt hat.
Gerd Schmicker ist schon lange in Pension. Der Fall ist über 30 Jahre her. Doch bis heute fällt es ihm schwer zu beschreiben, was das Geständnis von Dieter W. damals in ihm auslöste.
Wie soll ich das beschreiben? Nicht gut. Wenn einer sagt, da liegt der Körper, da liegt der Kopf. Zu Deutsch gesagt, er hat nie geköpft. Ein 12-jähriger Junge.
Zusätzliche Einsatzkräfte von der Polizei werden alarmiert. Und als die dann den Körper des toten Kindes freilegen, steht Dieter W. daneben. Kommissar Gerd Schmicker erinnert sich genau daran, wie Dieter W. reagierte. Der Mann machte sich nämlich nur Sorgen um seine frisch gepflanzten Erdbeeren.
Ja, was für ein Albtraum, auch für so erfahrene Ermittler wie Schmicker und Krumm. Dennoch, jetzt haben sie den Täter und informieren nun auch Norbert Langerwisch, ihren Vorgesetzten damals. Und auch der ist natürlich geschockt.
Selbst wenn man erwürgt wird oder wenn man durch einen Schlag zu Boden kommt, dann bleibt der Kopf dran. Also da der Kopf woanders war, oder da eine Trennung zwischen Kopf und Körper folgte, war also klar, es liegt auf jeden Fall ein Tötungsverbrechen vor. Er versuchte sich ja da rauszudrehen, obwohl er ganz genau wusste, es ging nicht mehr. Er konnte das ja nicht erklären. Und für uns war das schon in dem Falle ja, eines der grausameren Verbrechen.
Für Schmicker und Krumm, die beiden Kommissare, ist der Tag aber noch lange nicht zu Ende. Denn der schlimmste Gang, der steht ihnen noch bevor.
Denn wie sagt man Eltern, die ja die ganze Zeit gehofft haben, dass ihr Kind noch leben würde, dass es tot ist? Kurz vor Mitternacht klingeln die Kommissare bei den Eltern von Ronny P.
Zwei Polizeibeamte oder Kriminalpolizei standen vor der Tür und hatten mir dann mitgeteilt, dass sie meinen Sohn gefunden haben und dass er tot wäre. Und da habe ich dann danach gefragt, woran ist er denn gestorben oder was ist passiert. Darüber können wir keine Informationen geben. Wir sind noch beim Ermitteln. Am nächsten Tag sind wir mit dem Auto durch die Stadt gefahren und mein Mann hat eine Zeitung aus dem Kiosk geholt, wo eine große Überschrift stand, Kind wurde geköpft.
Was für ein Schock, so etwas zu lesen. Ja. In so einer ohnehin ja unfassbaren Situation für die Familie. Diese Information, Kind wurde geköpft, muss aus den Reihen der Polizei an die Presse weitergegeben worden sein. Ein unglaublicher Fauxpas, für den sich die Kommissare dann sofort auch bei der Familie entschuldigt haben und versprachen, die undichte Stelle zu finden.
Währenddessen aber gehen die Ermittlungen weiter. Dennoch ist völlig unklar, was genau in der Tatnacht an diesem 22. Juli 1992 auf dem Laubengrundstück geschah. Deshalb wird auch Dieter W. weiter befragt und der tischt den Ermittlern eine haarsträubende Geschichte auf.
Aus Sicht von Dieter W. ist der Tattag so abgelaufen. Eigentlich wollte er nach seinem Fahrschulunterricht in der Gartenlaube allein seinen Geburtstag feiern. Aber dann ist er doch zum üblichen Treffpunkt mit den Jugendlichen gefahren und hätte dort auch Ronny P. getroffen.
Und der wollte angeblich unbedingt von ihm auf dem Moped mitgenommen werden. Und als er ihn dann absetzen wollte an einer Straßenbahnhaltestelle, soll Ronny ihn inständig gebeten haben, mit in seine Laube zu dürfen, denn er hätte etwas gestohlen und habe Angst vor der Bestrafung, die ihn zu Hause erwartet.
Dieter W. erzählt weiter, im Garten angekommen hätten er und der Junge zusammen Bier getrunken. Ronny habe ihn ständig verbal provoziert. Er wollte, dass Dieter W. ihn nach Berlin fährt. Das habe er aber abgelehnt.
Was für eine Story, oder? Ein 12 Jahre alter Junge provoziert einen Mann Ende 30. Aber es geht noch weiter. Er sagt auch aus, Ronny hätte sich ausgezogen und versucht, ihn, Dieter W., sexuell zu animieren. Dann hätte Ronny plötzlich ein Messer in der Hand gehalten und ihn bedroht. Daraufhin gab es einen kurzen Kampf und dabei sei Ronny in das Messer gefallen.
Sowas muss man sich erstmal ausdenken, oder? Also, doch für die Psychologin Caroline Klemke sind genau solche Tätergeschichten nichts Ungewöhnliches.
Der erzählt ja wirklich eine hanebüchene Geschichte, wie das Opfer in das Messer und wer wann wie gestürzt ist und gefallen ist. Also dieses, das Opfer ist ins Messer gestürzt, wird immer gern genommen, sage ich dazu. So, dass das Ganze als Unfall getarnt wird.
Egal, was Dieter W. erzählt hat, die Rechtsmediziner kommen aufgrund der Verletzungen des Kindes zu einem ganz anderen Ablauf der Tat. Ihr Gutachten widerlegt die Aussagen von Dieter W. Alles spricht für eine klare Tötungsabsicht, so sieht das auch Psychologin Caroline Klemke.
Das sind zwei sehr gezielte Stiche gewesen, die den Jungen fast unmittelbar getötet haben. Dieser Täter hat sehr viel Gewalt auch nach der Tötung des Jungen angewendet und war dabei sexuell erregt. Er hat Trophäen mitgenommen und die Leiche verstümmelt.
Was für Trophäen das waren, werden wir hier aus Respekt vor der Familie von Ronny nicht genauer erläutern. Aber es bleibt der Fakt, dass die Leiche verstümmelt und nicht nur der Kopf abgetrennt wurde.
Und für Ronnys Eltern sind all diese Informationen natürlich unerträglich. Es ist ja schon furchtbar, nicht zu wissen, wo der Junge ist. Dann kam die Information, er ist tot. Doch wie er umgebracht wurde, das macht alles noch schlimmer.
Irgendwie im Kopf habe ich immer durchgespielt, wie dieser Vorgang gelaufen ist, wie dieser Tatvorgang gelaufen ist, ja. Welche Schmerzen er gehabt hat. Gut, die Polizei hat zu mir gesagt, er hat nichts gemerkt, er war gleich tot. Ja, das glaube ich nicht. Er hat so viele Messerstiche auf ihn eingestochen und er konnte sich nicht wehren. Zum anderen haben sie gesagt, er war gefesselt. Man wusste nicht mehr, ob die Fesseln vor oder nach der Tat angebracht worden sind, ja. Dann auch, wie unmenschlich ist das, dass man dann den Leichnam vergräbt, wieder ausgrabt, sich daran nochmal vergeht, Teile vom Körper entfernt und das zweimal hintereinander.
Eine unvorstellbare Tat, genauso unfassbar wie das Täterverhalten danach. Denn nachdem er Ronny umgebracht hat, steigt Dieter W. auf sein Moped und fährt in den Schulhort, um dort ganz entspannt den 6 Jahre alten Sohn seiner Frau abzuholen.
Also nochmal, er tötet ein Kind und holt dann ein 6 Jahre altes Ziehkind vom Hort ab.
Als wäre nichts gewesen.
Ja, seine Frau hatte diesen kleinen Jungen ja mit in diese Ehe gebracht. Und wenn sie arbeitete, kümmerte sich Dieter W. um das Kind. Auch an diesem 22. Juli 1992. Er macht diesem Jungen Abendbrot und bringt ihn dann ins Bett.
Ja, und dann? Dann fährt er zurück in den Garten. Dort zerstückelt er die Leiche von Ronny und vergräbt sie anschließend. Für Ronnys Mutter ist das alles viel zu viel. Sie wird krank.
Ich war ja nah dran, mir das Leben zu nehmen. Es war zwar alles ein halbes Jahr später nach seinem Tod, aber ich habe immer gesagt, lasst mich nicht alleine, lasst mich nicht alleine. Ich bringe mich um. Ich glaube, das tut nicht weh, wenn ich aus dem dritten Stock springe. Ja? Und bin dann zur Behandlung in die Landesklinik gegangen und bin bei kaltem Regen durch den Regen gelaufen, um zu spüren, dass ich noch lebe.
Gibt es ein Wort, das beschreiben kann, wie es ist, wenn man das eigene Kind verliert? Und dann noch auf solche furchtbare Art und Weise? Zu wissen, dass man es niemals mehr umarmen kann, keine Frage mehr beantworten kann und nicht miterleben wird, was aus diesem Kind mal werden wird.
Und dennoch, auch an diesen Tagen des Schocks, der Hoffnungslosigkeit und der Trauer, gibt es Dinge, die organisiert werden müssen für das eigene Kind, das nun nicht mehr lebt. Dazu gehört auch die Beerdigung.
Er sollte ja von seinen eigenen Sachen eingekleidet werden. Und dann ist man zum Bestattungshaus gegangen und dann hieß es, nein, also das geht gar nicht, angeblich aus hygienischen Gründen. Ich weiß auch nicht, was da für hygienische Gründe vorliegen. Und ich sollte mir aussuchen, ja, da gab es bloß Leinenhemden für Frauen und Leinenhemden für Männer in rosa und in hellblau. Ja, und das Makabre dann noch mit einer Fliege dran, ja. Wenn man sich überlegt, dass der Körper ja gar nicht mehr insgesamt da war, dass man dann so ein hässliches Hemd anzieht, das stimmt einen dann auch noch mal traurig, ja.
Ein halbes Jahr später, im Februar 1993, wird vor dem Landgericht in Potsdam Anklage gegen Dieter W. erhoben. Und zwar wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs von Kindern. In einem Gutachten musste vorher geklärt werden, ob dieser Angeklagte aufgrund seiner sadistischen Störung überhaupt zu einer freien Willensbildung in der Lage ist.
Ja, und das Gutachten sagte damals ganz klar, der Täter trägt für diese Tat die volle Verantwortung. Dieter W. konnte sich trotz seiner sadistischen Störung und trotz der sadistischen Fantasien für oder gegen solch eine Handlung entscheiden und das jederzeit.
Marina P. nimmt als Nebenklägerin und Zeugin am Prozess teil. Zum ersten Mal sieht sie dann den Mörder ihres Sohnes. Er sitzt nur wenige Meter von ihr entfernt.
Der Mann war für mich ja irgendwie so unscheinbar, so abwesend, als wenn ihm das gar nicht interessiert. Also für mich sah auch nicht aus, als wenn er ängstlich wäre oder irgendwelche Reue verspürt, ja. Und das macht einen wütend. Das macht einen richtig wütend. Ich meine, es wurde hier zwar ein Urteil gefällt, vielmehr nicht das erste, ja. Es ist ja noch mehr. Er ist ja in Berufung gegangen, also fühlte er sich sogar noch unschuldig, ja. Aber letztendlich sind wir für unser Leben lang verurteilt, ein Kind zu verlieren, ja. Denn das kommt nicht wieder.
Dieter W. wird vom Gericht zunächst wegen Totschlags verurteilt und das zur dabei höchstmöglichen Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Doch offenbar fühlt er sich ungerecht behandelt und geht in Revision. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil daraufhin auf und ein Jahr später wird erneut verhandelt.
Aber mit einem Ergebnis, das sich Dieter W. bestimmt anders vorgestellt hat. Denn am Ende dieses zweiten Verfahrens wird er nicht wegen Totschlags, sondern wegen Mordes in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes verurteilt. Auch hier zu 15 Jahren Freiheitsentzug. Aber, und das ist jetzt wichtig, zusätzlich wird seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.
Und jetzt werden sich einige vielleicht wundern. Verurteilt wegen Mordes, heißt das nicht automatisch lebenslänglich? Richtig, aber in diesem neuen Verfahren gab es auch ein neues Gutachten mit der Aussage, die pervers-sadistische Triebstörung führte bei Dieter W. zu einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit. Und da gilt auch beim Mord die Höchststrafe von 15 Jahren. Das Wesentliche am neuen Urteil aber war, du hast es gerade gesagt, Elli, Dieter W. wird sofort im Maßregelvollzug untergebracht. Das Gericht legte fest, er braucht schnellstmöglich eine psychiatrische Behandlung.
Und da kommen Täter wie Dieter W. erst wieder raus, wenn sie nicht mehr als gefährlich gelten. Womit wir wieder bei der eingangs gestellten Frage wären. Wäre diese unglaublich brutale Tat von Dieter W. bei seiner Vorgeschichte zu verhindern gewesen?
Wahrscheinlich ja, wenn man genau hingeschaut hätte, aber das ist spekulativ. Immer wieder hört man von Psychologen, dass eine genaue Prognose für Menschen wie Dieter W., dieses Daumen hoch oder Daumen runter, eine fast unlösbare Aufgabe ist. Dennoch bleibt die Verpflichtung, den Daumen unten zu lassen, wenn auch nur der geringste Zweifel an der Ungefährlichkeit eines Täters besteht. Und das war damals, Anfang der 90er Jahre, in Brandenburg an der Havel offenbar anders.
Der Fall liegt jetzt über 30 Jahre zurück. Die Geschwister von Ronny sind erwachsen und haben selbst schon wieder Kinder. Marina P. hat 2004 mit ihrem Mann Brandenburg verlassen. Vergessen hat sie ihren ältesten Sohn nie.
Am Anfang war das immer schwierig, wenn ich dann von unserer Familie erzählt habe. Er war ja Mitglied der Familie. Da waren andere Menschen so, als wenn sie so ein bisschen betreten waren, so unter dem Motto, ja, er lebt nicht. Aber ich kann doch keine Geschichten ohne ihn erzählen. Er war doch ein Bestandteil, ne? Und ja, irgendwie nimmt man dann immer mit. Und er hat heute noch seinen Grabstein bei uns direkt auf dem Gelände.
Auch Kommissar Gerd Schmicker konnte das Schicksal von Ronny nie vergessen. Bis zur Pensionierung standen die Akten zum Fall Ronny P. in seinem Dienstzimmer.
Es war schwer abzuschalten, ganz schwer. Und man hat das Bild immer wieder vor sich gesehen und alles. Es hat eine Weile gebraucht. Das nimmt mich jetzt so mit.
Und das über 30 Jahre nach der Tat. Es heißt ja, die Zeit heilt alle Wunden. Stimmt aber so nicht. Das haben wir gerade gehört. Es gilt nicht für Kommissar Schmicker und schon gar nicht für die Familie und Marina P., die ihren großen Sohn verloren hat.
Wo ich in der Behandlung war, da hat man mich gefragt, ob ich träume. Da habe ich gesagt, ich träume nicht, ich kann nicht träumen. Und eigenartigerweise ist dann wirklich mal ein ganz intensiver Traum gewesen. Es klingelt an der Tür, ich mach die Tür auf und mein Sohn steht vor der Tür. Ich habe nie von meinem Sohn vorher geträumt und sagte zu mir, komm Mutti. Wir machen uns heute einen schönen Tag und das sehen wir uns nie wieder. Und das war es dann auch. Wir hatten einen schönen Tag gemacht und er kam nie wieder in meinen Träumen vor.
Wir haben heute in der 100. Folge von Im Visier ganz bewusst vor allem auf die Opferseite geschaut. Wir wollten zeigen, wie auch Jahrzehnte später all die Menschen noch kämpfen, die mit so einem Verbrechen zu tun hatten, ob als Angehörige oder auch als Ermittler. Dennoch ein letztes Wort zum Täter. Er gilt bis heute als gefährlich und wird weiter hinter Gittern im Maßregelvollzug behandelt. Zumindest hier hat die Justiz gelernt.
An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin könnten Sie sich einen anderen Podcast mal anhören, und zwar vom Bayerischen Rundfunk. Auch dort geht es um einen Mordfall und wie Angehörige damit umgehen.
Der Titel Mammut, ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. In diesem Podcast macht sich Lucia von Bredow auf die Spuren ihres Vaters und ihrer Halbschwester. Beide wurden in Paraguay erschossen, wenn man so will, am anderen Ende der Welt.
Lucias Vater war ein selbsternannter Mammutforscher, Geigenbauer und Verschwörungstheoretiker. Lucias Schwester war noch Schülerin.
Doch warum dieser Mord? Mit dieser Frage bleibt Lucia allein. Jetzt sucht sie nach Antworten.
Mammut gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek, genau wie Im Visier. Uns finden Sie außerdem als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und freundliche Kommentare. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, und gerade ein Gedanke darf heute bei dieser Folge überhaupt nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Gabriele Denecke, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.